Domradio. Gruppen zu Gast.
Heute bei uns sind die Whistleblowers. Das klingt sehr englisch und vielleicht ein bisschen befremdlich, ist aber was ganz Normales. Das sind Menschen, die aufrufen, hey, erhebt eure Stimme, pfeift mit der Trillerpfeife, weil Gefahr droht. Bei uns im Studio sind zwei Whistleblowers mit einiger Erfahrung. Darüber hören Sie mehr in den nächsten beiden Stunden. Am Mikrofon für Sie, Birgit Schippers. Sie hören Domradio Gruppen zu Gast. Sie kennen doch diese Situation. Wir stehen auf dem Bahnsteig. Gleich wird der Zug abfahren und dann hören wir.
Am Gleis 10, bitte einsteigen. Führung schließen, selbsttätig. Vorsicht bei der Abfahrt.
Und mit dem schrillen Pfiff aus der Signalpfeife setzt der Schaffner den Zug in Bewegung. Das deutsche Netzwerk Whistleblowers will auch Menschen in Bewegung setzen, damit sie Missstände in ihrer Firma, in Einrichtungen oder bei Behörden offenlegen. Und einer ist hier, der zur Gründung mit gehört, zum Gründungsmitgliedern. Das ist Guido Strack. Er arbeitete als Jurist beim Bundeswirtschaftsministerium Bonn. Dann war er 10 Jahre Beamter bei der EU-Kommission in Brüssel. Und dann, vor 3 Jahren, kam es zur Gründung des Netzwerkes Whistleblowers. Mit im Gründungsteam ist auch Werner Borcherding, ehemals Steuerfahnder. Das ist der Mensch, vor dem im Moment ganz viele Menschen eigentlich Angst haben. Aber es ist ja auch ehemals. Er ist verheiratet, hat 2 Kinder und ist engagiert, weil er eine eigene Geschichte hat als Whistleblowers mit Folgen. Ihnen beiden ein herzliches Willkommen.
Guten Abend.
Guten Abend.
Whistleblower. Wir sagten es schon, das ist Englisch, das heißt so viel, das ist der, der mit der Pfeife bläst. Was gefällt Ihnen an diesem Namen, Herr Borcherding?
Ja, die Pfeife macht natürlich aufgrund des schrillen Tones schon auf sich aufmerksam. Und wir wollen ja auch auf etwas aufmerksam machen. Ich denke, dazu ist die Pfeife durchaus geeignet.
Und wenn man ihr schönes neues Logo sieht, das ist eine Pfeife und da ist so fast wie so eine kleine Feder nach oben geschwungen in den bundesdeutschen Fahnen. Sie sind also ganz und gar hier in Deutschland bundesweit aktiv.
Wir sind bundesweit aktiv, haben bundesweite Mitglieder, zurzeit in der Zahl etwa 55. Und davon sind halt einige, die uns unterstützen, weil die festgestellt haben, dass das also auch unterstützenswert ist. Und einige sind natürlich auch Betroffene, so wie ich auch. Und insofern hat man sich zusammengefunden, um auf diese Thematik aufmerksam zu machen.
Wir werden sehr, sehr bald zu Ihrer Geschichte kommen. Ich hätte nur gerade noch eine Frage an Herrn Strack. Vor 3 Jahren ist der Verein gegründet worden. Jetzt ist ja nicht so, dass vor 3 Jahren Missstände erst entstanden sind hier in unserem Lande. Es gibt viele davon. Was gab denn so den Anlass, sich zusammenzutun und sagen so, und jetzt machen wir hier einen Gründungsakt, um Menschen zu bewegen?
Ja, es braucht ja jemanden, der den Anstoß gibt. Und bei mir war halt der Moment da, den Anstoß dafür zu geben, weil ich da so ein bisschen mich gesettelt hatte, wieder hier in Deutschland zurechtgefunden hatte, nachdem ich aufgehört hatte mit meiner Arbeit. Und dann halt auch gesehen hatte, dass es in anderen Ländern Initiativen gibt, die sich für Whistleblowing, für Whistleblower-Schutz engagieren, das Thema bekannt machen. Und in Deutschland zu dem Zeitpunkt halt kaum etwas passierte. Und dachte mir halt, ich höre mich mal um, finde Leute, die bereit sind, bei sowas mitzumachen. Das ist mir dann auch gelungen. Und
war's
daraufhin
schwer?
Haben wir das Netzwerk gegründet. Ja, das war schwer und ist auch immer noch schwer, weil wir ja natürlich auch gerne wachsen würden und immer aktive suchen auch.
Es braucht eben auch jede Menge Mut. Und den Mut hatten Sie, Herr Borcherding. Und darüber sprechen wir gleich. Sie hören Domradio, Gruppen zu Gast. Heute bei uns sind die Whistleblowers. Das sind Menschen, die sagen, wir lassen Missstände nicht einfach auf sich beruhen, sondern wir erheben die Stimme, wir stehen auf, egal was vielleicht da wir einstecken müssen. Werner Borcherding ist so ein Mensch, der den Mut hatte, etwas zu sagen, früher als er Steuerfahnder war. Herr Borcherding, als Steuerfahnder sind Sie ja sehr viel unterwegs, haben eine Spürnase, gucken, wo was falsch läuft. Dann möchte man denken, Sie sind noch auf der Seite des Gesetzes und wenn Sie einen Missstand entdecken, haben Sie das Recht auf Ihrer Seite. Und trotzdem ging das bei Ihnen nicht so glatt, sondern ganz andersherum. Vielleicht erzählen Sie, warum das so ein großes Problem war, dass Sie die Wahrheit sagten.
Das Problem, das ich mir gestellt habe, war einfach das, dass Vorgesetzte, und zwar höhere Beamte aus unserer Oberfinanzdirektion
Münster,
unserer Oberfinanzdirektion Münster, sich über gesetzliche Vorschriften hinweggesetzt haben und haben sicherlich auch wieder besseres Wissen eine Firma begünstigt.
Eine Firma, die Sie im Visier hatten?
Nein, die hatte ich nicht im Visier. Die Firma war von einem anderen Prüfungsdienst. Es gibt ja in der Finanzverwaltung mehrere Prüfungsdienste. Die ist also von der damaligen Großbetriebsprüfungsstelle geprüft worden. Und dann hat man dort strafrechtliche Sachverhalte festgestellt. Und diese strafrechtlichen Sachverhalte sind also dann damals an die Steuerfahndungsstelle gemeldet worden. Es ist ein Strafverfahren eingeleitet worden. Es sind aber durch den damaligen Vorsteher keine weiteren Ermittlungen, angewiesen worden.
Das haben Sie mitbekommen?
Ich habe das zu einem späteren Zeitpunkt mitbekommen, als dann das Verfahren gegen diese Firma auf wirklich ominöse Weise wieder eingestellt worden ist. Und dann hat es bei uns in der Dienststelle einen derartigen Aufruhr gegeben, dass also nicht nur die gesamten Steuerfahnder, ich sag's mal bildlich, den Schaum vor den Mund hatten, sondern auch die Juristen und Sachgebietsleiter völlig entrüstet waren, dass sowas in einem Rechtsstaat vorkommt und dass das also bislang ohne Widerspruch auch durchgegangen ist. In diesem Zeitpunkt habe ich das also damals mitbekommen. Ich war zur damaligen Zeit Mitglied im Personalrat und war auch Vorsitzender unseres Gewerkschaftsortsverbandes, der Deutschen Steuergewerkschaft. Und wenn man also über 20 Jahre schon bei der Steuerfahndung ist, dann hat man natürlich auch bei den Kollegen, ich denke, einen recht guten Ruf. Und dann wird man über solche Dinge auch informiert
ein
bisschen eingebunden in diese Geschehnisse. Und
wenn aber so viele Menschen Schaum vor dem Mund hatten, wie Sie sagten, also empört waren, offensichtlich haben nur Sie den Mund aufgemacht, oder? Wie kommt sowas?
Die ganze Diskussion hat sich ja über Monate hingezogen. Es gab also im Grunde nur diesen Gesprächsstoff. Natürlich ist man zwischendurch wieder unterwegs zu Durchsuchungen, zur Fallerledigung und so weiter. Aber in den Pausen und wenn man sich sonst so traf, es gab immer nur diesen einen Gesprächsstoff. Und dann ist ja nachher das Verfahren auch gegen diese Firma eingestellt worden. Es ist letztlich bestimmt worden, dass bestimmte Sachverhalte steuerlich nicht zur Auswertung kamen, mit der Folge, dass also rund 500.000 D-Mark an Steuern diese Firma nicht bezahlen musste. Dazu kommen also noch Nebenabgaben, also Verzinsung und
also man möchte fast
Zuschläge.
Meinen, richtig kriminelle Energie fast,
es,
ne?
Es ist dort richtig kriminelle Energie entwickelt worden seitens der Juristen aus der Oberfinanzdirektion. Und irgendwann muss das wohl bei einigen Kollegen zu der Überlegung gekommen sein, dass man mir, weil ich in der Hinsicht immer aufrecht war und habe immer gesagt, das ist eine Riesenschweinerei, sowas kann man nicht hinnehmen und so weiter, dann habe ich also zu meiner Privatanschrift nach Hause ein Paket bekommen mit fotokopierten Unterlagen aus der Ermittlungsakte.
Oh.
Das war offensichtlich für mich erkennbar. Das war eine Aufforderung, das an entsprechende Ermittlungsstellen weiterzuleiten, insbesondere dann natürlich die zuständige Staatsanwaltschaft. Und ich habe das lange mit mir rumgetragen, sicherlich ein Vierteljahr, habe überlegt, was Ganze machen, weil ich natürlich weiß, in dieser hierarchisch aufgebauten Verwaltung da wird irgendwas passieren. Die werden irgendwie versuchen, den Karriereweg, in der Verwaltung gibt es eigentlich keinen Karriereweg, aber den ganz leichten Beförderungsweg noch zu stoppen mit irgendwelchen Möglichkeiten. Andererseits habe ich mir dann auch so weit überlegt und auch mit einem mir damals befreundeten Staatsanwalt die Sache durchgesprochen, der dann sagte, du bist ja nicht nur jetzt angesprochen, da was zu tun, du musst es eigentlich tun, denn nach Landesbeamtengesetz ist man halt verpflichtet, derartige Straftaten anzuzeigen. Und das hat mich dann bewogen, eine umfangreiche Strafanzeige an den Generalstaatsanwalt in Hamm zu verfassen und abzuschicken, auch in dem Bewusstsein wohl, dass die Staatsanwaltschaft diesen Dingen nachgeht. Und was dann später daraus geworden ist, ich denke, da
sprechen wir gleich nochmal drüber. Herr Borcherding, Sie haben sich richtig Gedanken gemacht. Bringe ich das raus oder nicht? Tue ich mir den Ärger an? Ist das so eine psychologische Motivation, die manche eben abhält, ein Wort zu sagen, nach dem Motto, das Leben ist ja ewig schon so voll. Was meinen Sie, Herr Strack? Ist das so Ihre Erfahrung?
Ja, wenn man sich ernsthaft Gedanken macht und sich anschaut, was mit Leuten passiert, kann man durchaus auf den Gedanken kommen, ich lasse es besser.
Weil die Folgen nicht kalkulierbar sind oder weil man einfach sagt, ach, der Alltag ist ja schon stressig, ne? Warum soll ich jetzt mich noch zusätzlich engagieren?
Nee, ich denke nicht, dass es irgendwie jetzt leichtfertig das ist und man sagt, man will sich damit überhaupt nicht beschäftigen, sondern die Forschung zeigt eigentlich, dass halt die Angst vor Repressalien eines der Motive ist, aber auch nicht das Entscheidende. Es gibt zwei weitere, das eine ist, kann man als psychologische Phänomene, Kultur des Schweigens beschreiben. Und ein ganz entscheidender Punkt ist auch die Vermutung, es ändert sich ja eh nichts. Also die fehlende Hoffnung, dass auf die Missstände dann auch reagiert, dass die abgestellt werden.
Sie, Herr Borcherding, haben sich nicht abbringen lassen. Und wie Ihre Geschichte weitergeht, darüber sprechen wir nach den Nachrichten um 9:30. Sie hören Domradio Gruppen zu Gast. Bei uns zu Gast sind die Whistleblowers, ein Netzwerk, das hier in Deutschland seit 3 Jahren arbeitet, um Menschen zu ermutigen, Missstände in ihrer eigenen Firma oder in einem Altenheim in Organisationen offenzulegen. Das braucht viel Mut, das weiß Werner Borcherding, ehemals Steuerfahnder, der Missstände, nämlich die Begünstigung einer Firma, indem man ihr nämlich nicht den Prozess machte und sie musste keine Steuern zahlen, indem er das nicht toleriert und das als Beamter, Herr Borcherding. Sie sagten, Sie hätten auch ein Vierteljahr noch überlegt, nachdem Sie Material quasi nach Hause geschickt bekommen hatten, um diesen Missstand, das ist eigentlich viel zu nett gesagt, ja, also um diese Korruption, die da passiert ist, um die aufzudecken. Trotzdem haben Sie ein Vierteljahr gewartet. Das Material war eigentlich klar. Der Staatsanwalt hat Ihnen, der Befreundete, auch gesagt, ist eigentlich deine Pflicht. Ist aber nicht einfach gewesen für Sie, diesen Schritt zu gehen.
Ja, das hängt zum Teil einfach daran, dass man ja auch eine Familie hat, die, ich war damals Alleinverdiener, die also dann dahinter hängt. Da hat man ja auch als Ehemann und Vater von 2 Kindern ja auch eine Verantwortung für die Familie. Da muss man ja auch ein bisschen weiterdenken und kann nicht einfach drauf los schreiben und einfach ohne Risikobewusstsein an die Sache herangehen. Man muss sich da schon sehr reiflich überlegen, zumal wenn man schon etwas länger in der Verwaltung ist und einem die Reaktionen, die möglichen Reaktionen durchaus vor Augen sind.
Ich denke, wenn ich da mal einhaken darf, dass das auch, was du gerade gesagt hast, auch ein Beispiel ist, dass sich auch ein bisschen auszeichnet gegenüber anderen, weil viele Whistleblower nachher sagen, ich habe naiv darauf vertraut am Anfang, dass das auch passiert, dass jemand sich drum kümmert. Und du hattest schon eine gewisse Grundskepsis. Ne?
Ich hatte durchaus eine gewisse Grundskepsis. Das hat sich auch schon daran gezeigt, dass ich ohnehin von damals, ich meine, über 40 oder 50 Steuerfahnder, die wir waren, ich war der Einzige, der sich ständig darüber negativ geäußert hat, dass sowas nicht sein darf in einem Rechtsstaat. Und kein anderer der Kollegen, die haben sich zwar mündlich dazu genauso geäußert, aber kein anderer hat sich ja aufgetan, hat gesagt, tun wir uns zusammen oder so. Ich war also im Grunde nachher derjenige, der alleine sich hingesetzt hat, wie gesagt, nach reiflicher Überlegung und in einem umfangreichen Schreiben, das also auch die Rechtslage darstellte, die Staatsanwaltschaft dann zu informieren.
Das heißt, im Grunde haben Sie ja Ihre Vorgesetzten angeschwärzt. Könnte man das so platt sagen?
Ich habe die durchaus angeschwärzt. Was heißt angeschwärzt, ist natürlich insofern ein Negativausdruck. Ich habe sie angezeigt, weil sie Straftaten begangen haben.
Ja, wenn man bei Anschwärzen bleiben will, dann kann man sagen, er hat darauf hingewiesen, dass sie schwarz sind.
Oder so, ja.
Also, sag mal, gegen eine Anzeige gegen die eigenen Vorgesetzten zu machen, ist ein mutiger Schritt.
Das ist eine harte Nummer. Ja, natürlich. Aber ich habe mir eins dabei überlegt. Ich war ja nun schon über 20 Jahre bei der Steuerfahndung und ich hatte einen ähnlichen Fall auch schon mal erlebt, dass also ein Steuerpflichtiger, ich könnte auch seinen Namen nennen, weil es damals groß in der Zeitung stand und damit also in die Öffentlichkeit gekommen ist, aber ich will das jetzt nicht, der ist schon verstorben.
Ja, aber auf jeden Fall, Sie haben die Anzeige gemacht, Sie standen alleine da und Sie hatten an sich, ich komme nochmal drauf, das Recht auf Ihrer Seite. Was ist aber schiefgelaufen, dass am Ende, ich fasse es jetzt mal ein bisschen zusammen, am Ende im Grunde Sie sagten, versetzt wurden, ne? Also dass man Sie quasi aus der Bahn geworfen hat. Was ist schiefgelaufen? Das Recht war doch auf Ihrer Seite.
Das ganze Spielchen hat ja zunächst mal ein Jahr gedauert. Meine Anzeige ist im Mai 1995 an die Staatsanwaltschaft gegangen. Daraufhin hat die Staatsanwaltschaft ja selbst erstmal eigene Gutachten erstellt und so weiter und ist also zu dem gleichen Ergebnis gekommen wie ich, dass das also nicht geht, hat also umfangreiche Durchsuchungen bei dieser begünstigten Firma. Sie hat in der OFD durchsucht, sie hat also bei uns in den Diensträumen der Steuerfahndung durchsucht, sie hat bei einem Finanzpräsidenten, der beteiligt war, auch zu Hause durchsucht, hat beim Steuerberater durchsucht, also das war eine wirklich umfassende Maßnahme.
Und eine ungewöhnliche auch, denn so häufig wird bei der Steuerfahndung nicht gefahndet, ne?
Ja, selbstverständlich, ne? Und so ein Oberfinanzpräsident, der davon erfährt, dass in seinen eigenen Räumen, für die er ja im Grunde die Verantwortung trägt, dass da die Staatsanwaltschaft da eine Durchsuchung vornimmt, das ist schon sicherlich was Außergewöhnliches um das.
Und dann hätten Sie ja sagen können, so, jetzt ist alles in Gang, jetzt nimmt das Recht seinen Lauf.
Da hatte ich auch drauf gehofft. Und dann hat es eine ganze Zeit lang gedauert mit den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Da sind also verschiedene Leute auch aus der Verwaltung, die mit diesem Fall in irgendeiner Form beschäftigt waren, die auch zeugenschaftlich vernommen worden. Und dann ist durch den damaligen Oberfinanzpräsidenten ein damaliger Oberregierungsrat im Grunde beauftragt worden, den Fall, ich sag mal, in Gänsefüßen zu begleiten. Das heißt, der ist also dann hingegangen und hat jeden, der also von der Staatsanwaltschaft vernommen wurde, und solch eine Vernehmung geht also nur mit Aussagegenehmigung der OFD. Das heißt, die OFD wusste also immer genau, wer vernommen wurde. Und dieser ist dann von diesem Oberregierungsrat angesprochen worden, telefonisch meistens, ob er denn noch Informationsbedarf hätte. Da ist also so ganz unterschwellig, ist so angeklungen, verhalte dich bloß so, dass wir keinen Anlass haben, dich in irgendeiner Form, sag ich mal, in die Wüste zu schicken oder nur in anderer
Weise. Also eine
Weise,
Form von Erpressung, wenn man so will. Ne? Aber es wurde versucht, Zeugen daran zu hindern, richtig, eine Aussage zu machen.
Man hat den Zaunpfahl in die Hand genommen und mal kräftig geschwenkt.
So also, kann man das sagen. Und ich habe die Unterlagen ja aufgrund von Aktendurchsicht, die uns ja auch zur Verfügung gestellt wurden. Ich habe die Unterlagen ja zu Hause. Dieser Oberregierungsrat ist dann von dem ermittelnden Oberstaatsanwalt auch telefonisch angesprochen worden, mit dem Hinweis, er möge das doch zukünftig unterlassen. Ne? Mhm. Und das ist schon sehr deutlich. Ne? Und dieser Oberregierungsrat ist heute der Vorsteher der Steuerfahndung.
Herr Borcherding, Sie als Whistleblower, als ein Mensch, der sagt, hier läuft etwas verkehrt, in Ihrem Fall sogar, hier ist schwer Korruption im Gange bei der Steuerfahndung. Sie haben eine Anzeige gestellt, das hat einige Zeit gedauert, es wurde bearbeitet. Zeugen wurden, sagen wir mal, nachdrücklich daran erinnert, vielleicht doch nicht auszusagen. Wie ist dieser Prozess geendet?
Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft haben ja seinerzeit etwa ein Jahr in Anspruch genommen. Und das Verfahren ist zum Schluss eingestellt worden. Und zwar das Verfahren gegen die Beamten der OFD, gegen die also damals das Strafverfahren eingeleitet worden ist. Das Verfahren ist eingeleitet worden und wenn man den Text liest, dieser Einleitung, das ist ein Schreiben von 63 Seiten. Da wird also verschiedenen Beamten, ich will mal jetzt keine Einzelheiten mehr nennen, aber heftig was vorgehalten. Da wird also davon gesprochen, dass der Straftatbestand der Rechtsbeugung erfüllt ist. Und wenn der Straftatbestand der Rechtsbeugung erfüllt ist, dann hängt da eigentlich eine Gefängnisstrafe von mindestens 3 Jahren dran und diese Beamten wären eigentlich schon lange nicht mehr im Dienst. Es ist wohl offensichtlich Folgendes gelaufen, da haben sowohl mein Anwalt als auch ich einen leichten Hinweis bekommen hinter vorgehaltener Hand, dass diese 63 Seiten als Entwurf eine Anklageschrift an das Ministerium gegangen ist und dass man dann von oben die Weisung an die Staatsanwälte erteilt hat, das Verfahren einzustellen, weil es offenbar nicht sein kann dass und sein darf, dass leitende Leute einer Oberfinanzdirektion vor den Richtertisch gestellt würden.
Ich möchte das nochmal gerade betonen, was du sagst. Also ja. Staatsanwälte in Deutschland sind nicht unabhängig, sondern sind weisungsgebunden gegenüber der Generalstaatsanwaltschaft und die wiederum weisungsgebunden und abhängig vom Justizministerium. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum es in Deutschland kaum Regierungskriminalität gibt oder die zumindest nicht festgestellt wird.
Richtig, da sind wir einer Meinung und
für Sie bedeutete das, dass Sie quasi elegant aus dem Weg geräumt wurden, wenn ich es so sagen darf, sondern einfach versetzt worden nach Coesfeld, wo für Sie kaum Arbeit war. Sie sind dann irgendwann zurückgekommen und haben keine Beförderung erhalten, obwohl man eigentlich sagen müsste, Sie sind ein guter Staatsdiener, denn Sie haben ja Missstände offengelegt. Und am Ende haben Sie auch unter großer psychischer Belastung gestanden. Also es war ein großer Preis, den Sie für Ihre Ehrlichkeit bezahlt haben.
Das kann man nur bestätigen. Man muss dabei sagen, in Coesfeld gab es überhaupt keinen Arbeitsplatz für mich. Der dortige Personalrat war völlig überrascht, dass ich plötzlich dort erschien, um da irgendwie arbeiten zu sollen. Das war im Grunde eine Strafversetzung, die der Oberfinanzpräsident ausgesprochen hat von einem Tag zum anderen. Und das Kuriose dabei ist auch noch, dass die Kollegen, die also in der Gewerkschaft und auch in der Personalvertretung tätig waren, mich da zum Teil noch ans Messer geliefert haben, auch die Zustimmung zur Versetzung erteilt haben, ohne überhaupt mit mir Rücksprache zu nehmen. Und da kann man mal sehen, hier haben die Funktionäre der Deutschen Steuergewerkschaft offensichtlich auch noch der Verwaltung in die Hände gespielt.
Eine große Enttäuschung für Sie, denn wenn man so einen Schritt geht, wie Sie es getan haben, da ist man schon auch ein bisschen idealistisch. Ne? Man möchte, man stand vor Recht und ich stehe auch in Zukunft für Recht. Können Sie jetzt rückblickend haben Sie, glaube ich, noch nicht den Frieden mit dem, was Sie erlebt haben, oder?
Ja, ich gehe heute davon aus, abgesehen von meiner Frau, waren ja nur zwei der Gewerkschaftsfunktionäre in die Dinge eingeweiht, dass einer von den beiden mich auch verraten hat. Denn ich habe ja meine Anzeige seinerzeit in Kenntnis oder in Erwartung der der Dinge, die da kommen, bewusst anonym gemacht. Und ich gehe davon aus, dass einer der beiden da durchaus mich verraten hat. Denn der ganze Hergang lässt tatsächlich darauf schließen, dass das ein abgekatertes Spiel war. Damit bin ich auch noch nicht fertig. Da werde ich auch noch was unternehmen. Ich habe ja nachher dann, nach den 4 Jahren, die ich im Finanzamt Coesfeld verbringen musste, zwei Jahre davon war ich etwa ohnehin krank, aufgrund der gesamten psychischen Belastung, und habe auch einmal bei meinem Arzt auf dem Tisch gelegen, wo es also sicherlich kurz vor einer Herzattacke war. Ich habe dann etwa im April, Mai 2000 den damaligen Finanzminister in Düsseldorf angeschrieben, habe den Sachverhalt umfangreich geschildert, und mein Anwalt und ich hatten dann kurz danach einen Termin im Finanzministerium. Und dann ist mir dort gesagt worden, also wir wollen was für Ihre Zukunft tun, wir wollen auch gar nicht über die Vergangenheit sprechen. Das hat man wohl ganz bewusst gemacht, denn sonst hätte man in der Erkenntnis der Dinge, die da gelaufen sind, ja auch die höheren Beamten allein schon wegen des Verstoßes gegen ihren Amtseid auch mit anpacken müssen. Das hat man aber sicherlich nicht getan. Da oben, das sind ja alles Juristen, die halten, wenn es eben geht, zueinander. Und dann ist mir eben angeboten worden, wieder zurück nach Münster versetzt zu werden zum Finanzamt für Großbetriebsprüfung. Ein Zurück zur Steuerfahndung wurde kategorisch ausgeschlossen.
Und solche Steuerfahnder braucht unser Land anscheinend nicht.
Ja, doch, die wurden eigentlich ja ständig schon gesucht. Ne? Die wurden ja ständig gesucht, ne?
Ja, aber wenn man nach Hessen guckt, hat man ja durchaus den Eindruck, dass es eben nicht gewünscht ist, dass man der Wirtschaft auf die Füße tritt und die Interessen des Staates und der Allgemeinheit vertritt.
An welchen Fall denken Sie jetzt? An den aktuellen Fall?
Ja, ne? Der ist ja auch nicht mehr so ganz aktuell. Das Problem bei den Fällen ist ja immer, dass sie so lange unterm Tisch gehalten werden, dass man nachher sagen kann, das ist ja ein alter Fall. Weil die Leute halt auch so loyal sind, dass sie es zunächst einmal intern versuchen und erst als letztes Mittel eigentlich an die Medien sich wenden. Aber dann halt vielfach auch die Erfahrung machen, dass sich erst dann wirklich was bewegt, wenn von den Medien genug Druck entsteht. Und das ist ja der Fall der 4 Steuerfahnder, die in Hessen mit einem mittlerweile als gefälscht entlarvten Gutachten, und der Arzt, der es gemacht hat, ist ja auch zu einer Geldstrafe verurteilt worden und hat das auch nicht angefochten, zwangspensioniert wurden. Also so richtig Archipel-Gulag-Methoden quasi angewandt wurden, weil die es gewagt haben, den Banken in Frankfurt am Main auf die Füße zu treten und nicht gekuscht haben, als ihr Dienstherr gesagt hat, nee, wir verfolgen Delikte halt nicht mehr.
Wir haben jetzt sehr, sehr viel aus dem Bereich gesprochen, jetzt von Steuerfahndung, also Kriminalität mit Unterstützung von Verwaltung und Behörden, Strafvereitelung, wenn man so will, mit Genehmigung
und Rechtsbeugung,
ja. Die Whistleblowers haben da ein Ohr dafür. Sie wollen mit ihrem Netzwerk ja genau gegen diese Missstände angehen, brauchen aber natürlich Leute, die Mut haben, sogar bis ihre Gesundheit riskieren, wie in Ihrem Fall, Herr Borcherding. Und wo Sie aber noch ein Auge haben, darüber sprechen wir in der kommenden halben Stunde.
Domradio, Gruppen zu Gast.
Heute bei uns ist das Netzwerk Whistleblowers, ein Netzwerk, das Menschen in Bewegung setzen will, Missstände in ihrer Umgebung, auf ihrem Arbeitsplatz oder wo auch immer sie sind, offen zu legen. Am Mikrofon für Sie, Birgit Schippers. Whistleblowers brauchen jede Menge Zivilcourage, denn sie sagen aus Gewissensgründen meistens heraus, wenn etwas kriminell, wenn etwas neben der Spur läuft zum Schaden anderer. Braucht Mut, psychischen Einsatz, hörten wir auch. Und natürlich auch ein Konflikt. Ich arbeite doch hier, ne, für zum Beispiel dieses Unternehmen. Ich habe mit meinem Vertrag ja gesagt, ich bin dem Unternehmen gegenüber loyal. Ist das ein großes Problem für Whistleblowers, Herr Strack?
Nein, Whistleblower sind loyal. Sie sind vielleicht loyaler als die anderen. Die Frage ist, zu wem ist man loyal? Also am Beispiel von Herrn Borscherding kann man ja sagen, er war perfekt loyal, nämlich zu dem ein Staatsdiener eigentlich loyal sein sollte, zum Staat und zu den Steuerzahlern. Und wozu er nicht loyal war, war korrupte Vorgesetzte, die diese Loyalität nicht verdient haben. Und das ist halt die Unterscheidung. Nur das Problem ist, dass die Vorgesetzten halt am längeren Hebel sitzen und diese Loyalitätsverstoße, die das aus ihrer Sicht dann im Verhältnis zu ihnen sind, natürlich sanktionieren können, während es letztlich niemanden gibt, der sicherstellt, dass dieser anderen Loyalität auch wirklich beachtet wird.
Was muss man denn für ein Typ Mensch sein, um überhaupt als Whistleblower aufzutreten?
Da gibt es ganz verschiedene Anhaltspunkte. Also es geht von Leuten, die Autismusneigungen haben, zum Beispiel Asperger-Syndrom, die einfach bestimmte Dinge, die informell laufen, nicht wahrnehmen. Die vertrauen also ganz naiv darauf, dass Regeln so gelten, wie sie geschrieben sind, und laufen dann prompt in die Falle. Andere wollen einfach nur das machen, was sie gelernt haben, nämlich ihren Beruf vernünftig ausüben und die Qualität, die sie mal im Studium beigebracht bekommen haben, dann auch in ihrer Arbeit umsetzen und stoßen dann an Zwänge, wie wir das ja auch gerade gesehen haben bei Herrn Borscherding. Er wollte einfach nur das machen, was ein vernünftiger Steuerfahnder halt machen sollte. Wieder andere sehen die Problematik und berufen sich dann nicht nur auf Gesetz, sondern auch auf ethische Grundsätze und sagen, bis hierhin und nicht weiter, das kann ich mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren.
Sie haben sogar in der Bibel mal nachgeguckt, dass dort Whistleblower eine Rolle spielt.
Ja, was ich ganz interessant fand, im Alten Testament, im Buch Esther, Kapitel 6, wird ein Mordechai erwähnt, der seinen König davor gewarnt hat, dass ein Attentat gegen ihn läuft und gleichzeitig von dessen Häschern schon quasi gefangen genommen wurde und gehängt werden sollte. Und besonders interessant daran ist, dass es auch heute einen Mordechai gibt, der Whistleblower ist, und zwar den Mordechai Vanunu, der 1986 als einer der ersten darauf hinwies, dass Israel Atomwaffen hat und dann von israelischen Geheimdienst festgenommen wurde, ins Land verbracht wurde und 18 Jahre im Knast war, dann 2004 unter Hausarrest freigelassen wurde und mittlerweile, weil er sich immer noch nicht ruhig stellen lässt, sondern mit den Medien im Ausland geredet hat, wieder im Knast ist. Und wenn man an die katholische Kirche denkt, gibt es ja auch einen ganz berühmten Fall vom Whistleblower in Deutschland, nämlich den Martin Luther, der ja auch auf Missstände hingewiesen hat, die in der Organisation bestanden haben. Und da sieht man auch, welche Folgen das für eine Organisation bis hin zur Spaltung haben kann, die dann nach hunderten von Jahren immer noch nachwirkt.
Hm. Wenn man jetzt aber den Fall Luther zum Beispiel nimmt oder die Fälle, die Sie nennen, macht doch Whistleblowing eher sehr einsam. Also nicht jeder ist in der Lage, wie Luther, nur eine ganze Bewegung auszulösen.
Ja, woran liegt das denn, dass Whistleblowing einsam macht? Und die Analyse ist völlig richtig. Es liegt daran, dass die anderen daneben stehen, es mitbekommen und den Mund halten. Denn diejenigen, die Macht haben, haben eigentlich gar keine Macht. Sie vermögen es nur, so zu tun, als ob sie welche hätten. Das hat man ja auch in der DDR gesehen. Die DDR zerfiel in dem Moment, wo keiner mehr dran geglaubt hat, dass der Laden noch funktioniert. Und wenn wir alle ein bisschen mehr, ganz wenig Zivilcourage hätten, bräuchte kaum noch jemand wirklich viel Zivilcourage, weil dann nämlich die Unterstützung und die Solidarität durch andere da wäre, die enttarnen würde, dass es des Kaisers neue Kleider nicht gibt, sondern dass er nackt da steht.
Sind Sie davon überzeugt, Herr Borscherding, dass die Vorgesetzten, die egal wo sie sind, ohne Macht sind? Also irgendeine Macht scheinen sie ja doch zu haben, wenn die Menschen so vorsichtig sind. Ich pieke jetzt mal so ein bisschen und frage nochmal nach.
Natürlich haben die eine gewisse Macht. Das liegt aber auch zum Teil daran, dass man beispielsweise, wenn ich jetzt auf den Beamtenstatus nochmal zu sprechen komme, dass es da Weisungen gibt aus dem Beamtenrecht heraus, dass man gewisse Dinge nicht in die Öffentlichkeit bringen darf. Jetzt hat aber die Öffentlichkeit natürlich auch ein Recht darauf, gerade weil man halt Beamter ist, für das Land oder für den Bund, je nachdem, tätig ist und so weiter. Da hat also die Öffentlichkeit einen Anspruch darauf zu wissen, dass da ordentlich gearbeitet wird. Und deswegen kann es nicht sein, dass sich dann Vorgesetzte, die also Straftaten begehen, sich hinter diesen Vorschriften verstecken können. Deswegen müssen im Grunde diese sehr restriktiven Vorschriften, die müssen gelockert werden. Es kann nicht sein, dass kriminelle Dinge nicht an die Öffentlichkeit gebracht werden dürfen. Erst gegebenenfalls nach, wie es ja bei mir auch gelaufen ist, nachdem ich einen Verwaltungsrechtsstreit geführt hatte. Erst danach konnte ich an die Öffentlichkeit gehen. Das kann das doch eigentlich nicht sein.
Ich denke, es sind zwei Sachen. Zum einen bedarf es, und das macht unser Verein ja auch, neuer Regelungen, die Whistleblower schützen. Aber auf der anderen Seite bedarf es vor allen Dingen auch jedes Einzelnen im Alltag, der mitbekommt, da ist ein Whistleblower, da ist jemand, der kritisch ist und der dann sagt, ich solidarisiere mich mit dem. Ich lasse es nicht zu, dass der abgemeiert wird, gemobbt wird und dass gegen den vorgegangen wird, sondern ich stelle mich an seine Seite. Und wenn wir das mehr hätten, und das sollten Christen ja eigentlich auch tun, dann könnten sie, würde es nicht mehr so funktionieren, wie es jetzt leider Gottes noch funktioniert.
Sie hören Domradio Gruppen zu Gast. Wir haben mal auf der Straße nachgefragt, wie ist denn das, Missstände einfach aufzuzeigen? Ist das schwer? Geht das gut? Würden Sie das machen? Was fällt Ihnen dazu ein? Ja, und das haben uns einige Menschen auf der Straße erzählt.
Also ich finde gut, wenn man Probleme zunächst intern löst. Ob man damit in die Öffentlichkeit geht, das hängt, denke ich, von Fall zu Fall ab.
Das kommt wirklich auf den Fall an. Also wenn der Arbeitgeber kriminell handelt, gehört er auch angezeigt.
Ich denke, dass sie Courage zeigen auf jeden Fall, wenn Missstände herrschen. Also wie bei den Altenpflegern oder da gibt es ja jetzt auch mehrere Supermärkte, wo man nicht unbedingt arbeiten möchte. Aber ob sich letztendlich was ändert, weil es kommt immer einer nach, der die Stelle halt dann ersetzt.
Ja, die Reaktion der Menschen auf die Frage, Missstände aufklären, ja oder nein, ist eindeutig, ja, man sollte es tun, aber es klingt auch so ein gewisser Fatalismus mit, naja, es ändert sich ja eh nichts und wenn ich dann gegangen werde oder vielleicht gehen will, kommt ja sowieso immer einer nach oder wenn ich es schaffe, jemanden aus dem Job zu hebeln, weil er nicht richtig arbeitet, der wird dann auch einfach nur ersetzt. Ein Thema war auch eben in Altenheimen, in Supermärkten. Ist das auch Ihre Erfahrung, dass die Missstände sehr, sehr weit gestreut sind? Oder gibt es so, ich sage mal so, Knotenzentren, wo man besonders vielleicht mal ein Auge drauf werfen sollte?
Herr Strack? Ja, das Problem ist eigentlich ein universelles. Das gibt es überall. Es ist ja schon angesprochen worden, in der Altenpflege ist es im Moment besonders dramatisch, weil halt einfach auch der ökonomische Druck entsprechend ist und die Mechanismen dann so laufen, dass die Firmen halt immer mehr Personal ausdünnen und dass das Personal eigentlich gar nicht in der Lage ist, eine Person zum Beispiel 40 Leute zu pflegen und einen ganzen Tag über oder eine ganze Nacht über. Und dann sind halt Missstände da und da hilft es auch nichts mehr, diese intern anzuzeigen, weil die denn der Unternehmensleitung natürlich auch längst bekannt sind, sondern da bräuchte es einfach staatliche Kontrolle und da muss es Ansprechpartner geben, da muss es Staatsanwaltschaften geben, die dann auch bereit sind, gegen die Verantwortlichen zu ermitteln und das auch durchzuziehen. Nur das Problem ist ja auch, dass der Whistleblower auch dann riskiert, seinen Job spätestens dann zu verlieren, wenn sein Laden dicht gemacht wird, wofür er dann ja auch nichts kann.
Mhm. Was würden Sie denn jetzt Whistleblowern oder möglichen Whistleblowern raten? Also, wenn man so will, so Dissidenten aus Gewissensgründen, die sagen, also wir tragen das jetzt nicht mit. Es ist ein hohes Risiko. Also das ist, glaube ich, auch schon jetzt im Laufe der Sendung deutlich geworden. Ein Risiko, das notwendig ist, aber das man auch gut abwägen muss. Was wäre denn wichtig, sich erstmal klar zu werden. Worüber sollte sich ein Mensch klar werden, der in der Situation ist, eigentlich ist ein Missstand, eigentlich müsste ich was sagen, aber ich riskiere ja auch viel.
Also wir sind ja als Verein da auch in einer ziemlich zwiespältigen Situation. Auf der einen Seite wollen wir halt, dass es mehr Whistleblowing gibt, dass auf Missstände hingewiesen wird und wollen das kulturelle Klima ändern und wollen, dass die Leute, die drumherum stehen, da auch sich solidarisieren. Und auf der anderen Seite können wir eigentlich guten Gewissens heutzutage niemandem dazu raten, Whistleblowing zu machen. Es sei denn, dass er eine Million auf dem Bankkonto hat, eine ganz gefestigte familiäre Beziehung, jede Menge alternativer Jobangebote, möglichst auch noch im Ausland, sodass ihm das letztlich egal sein kann, was da passiert, und er immer noch genügend Alternativen hat. Nur in der wirtschaftlichen Situation, in der wir heute sind, ist das halt bei den meisten Leuten leider Gottes nicht der Fall.
Aber wenn man sie jetzt so hört, dann würde man sagen, also wir sind der Verein, die dafür sind, aber allen raten, dagegen zu sein.
Ja, deswegen wollen wir halt die Bedingungen so verändern, und zum einen die kulturellen, zum anderen die rechtlichen Bedingungen so verändern, dass es halt möglich ist, sich für das Gemeinwohl einzusetzen, ohne dabei auf der Strecke zu bleiben.
Das heißt, jetzt in der jetzigen Situation können Sie trotzdem Menschen Mut machen?
Jetzt sagen wir halt den Leuten, wir weisen sich im Vorfeld darauf hin, dass es gefährlich sein kann. Es ist ja auch nicht so, dass es immer gefährlich ist. Das muss man ja auch sagen.
Haben Sie auch gute Beispiele?
Es gibt ja durchaus auch viele Unternehmen, die sich Gedanken machen, die ethisch auch handeln wollen und die jetzt auch zum Beispiel intern zur Korruptionsaufdeckung Hinweisgebersysteme einrichten, den Sachen dann auch wirklich nachgehen und Missstände abstellen. Und ein ökonomisch vernünftig denkendes Unternehmen, das ja auch zum Beispiel innerbetriebliches Vorschlagswesen einrichtet, was ja ganz nah eigentlich an Whistleblowing-Systemen dran ist, wenn man sich das mal klar macht. Denn letztlich geht es darum, Fehler aufzudecken, um aus diesen Fehlern lernen zu können und durch das Lernen aus Fehlern halt auch produktiver zu werden. Sodass es eigentlich auch von ökonomischen Gesichtspunkt her Sinn macht, vernünftig und offen damit umzugehen, mal ganz zu schweigen davon, dass die Leute, die oder das Schweigen, was ja eine Alternative zum Whistleblowing ist, gibt im Prinzip drei Alternativen. Das eine ist Schweigen, Vernachlässigen des Problems, das heißt, das Problem besteht fort und derjenige, der es gesehen hat und schweigt, ist frustriert, kann sich nicht mehr mit seinem eigenen Laden identifizieren und tendiert zur inneren Kündigung. Und das sind alles Kosten für die Organisation. Eine zweite Möglichkeit ist, derjenige, der es sieht, sagt, ich will in dem Laden nicht mehr arbeiten, ich gehe weg. Und auch da hat die Organisation einen Schaden, denn sie muss den guten Mitarbeiter, der eingearbeitet ist, ersetzen, anderen schulen. Das sind alles Kosten, wenn man sich das mal überlegt. Und die dritte Möglichkeit ist halt Whistleblowing. Und das ist aus unserer Sicht die beste, weil es der Firma ermöglicht, auch jenseits von Hierarchien, denn in Hierarchien läuft es ja auch immer so, dass man nach oben nur das berichtet, was einem selbst genehm ist. Und das ist ganz normal. Das heißt also, dass die Unternehmensleitung, selbst wenn sie gutwillig ist, gar nicht die kritischen Informationen bekommt. Und insoweit müsste sie eigentlich auch ein Interesse daran haben, sich da alternative Informationskanäle und ein Frühwarnsystem, nämlich Whistleblowing, zu erschließen und auch eine ganz andere Kommunikationskultur im Unternehmen zu haben, wo dann über kritische Dinge auch geredet wird, aus Fehlern gelernt wird und Dinge abgestellt wird. Deswegen gehen wir auch auf Unternehmen zu und hier auch nochmal das Angebot, Organisationen, die gerne überlegen möchten, wie fördern wir die Kultur des Whistleblowings in unserer Organisation, in unserem Unternehmen, können uns gerne einsprechen.
Wie ein Schiedsrichter, der mit seiner Trillerpfeife auf regelwidriges Verhalten hinweist, so weisen die Whistleblowers, das Netzwerk hier in Deutschland, auf regelwidriges Verhalten von Unternehmen, von Personen, auch von Behörden hin. Und wir haben gehört, da braucht man Mut, das kostet auch ein bisschen Nerven, ein bisschen sehr viel Nerven. Es braucht viel bessere Gesetze, aber jetzt ist auf jeden Fall schon mal das Netzwerk da, bevor es schützende Gesetze gibt. Und Sie haben auch, Herr Strack, eine Selbsthilfegruppe. Wie können Sie in einer Gruppe weiterhelfen? Was wird dort gemacht?
Das müssen wir mal schauen, weil die gibt es ja jetzt erst seit kurzem und ist auch nicht unsere, sondern ist entstanden, weil uns jemand aus Köln angesprochen hat, der auch bis heute nicht Mitglied bei uns ist, ob es denn sowas gibt. Und da haben wir gesagt, nee, gibt es nicht, aber wir können ja mal gucken, ob wir sowas auf die Beine stellen können. Und gemeinsam mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, dem Selbsthilfestelle hier in Köln, haben wir dann eine Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen, die sich jetzt zweimal getroffen hat und am nächsten Dienstag, den 23. um 19 Uhr in den Räumen der Selbsthilfestelle, also im Maselstein 4 bis 6, trifft sie sich das nächste Mal. Und da kann auch jeder, der möchte und selbst betroffen ist, sei es, dass er schon Whistleblowing gemacht hat, sei es, dass er in einer Situation ist, wo er sich überlegt, wie gehe ich damit um, gerne dazukommen. Und es soll halt in einer Atmosphäre, die geprägt ist von gegenseitigem Verständnis und Zuhören ohne jetzt belehrend zu wirken, die Möglichkeit gegeben werden, einfach mal aus dieser Isolation, die ja eben auch beschrieben wurde, herauszukommen und Dinge besprechen zu können, um sich auch selber klarer zu werden, wie gehe ich damit um, vielleicht auch Mechanismen zu erkennen und dadurch besser zu verstehen, dass es einem nicht nur alleine so geht, sondern dass es einfach immer wieder die gleichen Schemen sind, die da ablaufen.
Sich auch gegenseitig Mut machen bedeutet ja auch, sich bewusst zu werden, welches Risiko gehe ich ein, ist es das wert, sehe ich das Problem überhaupt richtig? Man kann ja manchmal auch an den eigenen Erkenntnissen zweifeln.
Genau, das ist ja auch so, dass man erst einmal mal sich prüfen sollte, um was geht es hier überhaupt? Also was ist meine Wahrnehmung richtig? Was weiß ich überhaupt? Das mal zusammenzustellen, vielleicht auch einfach mal so zwei Seiten zu schreiben, zu versuchen, für sich selber erstmal klarzustellen, was weiß ich, was vermute ich nur und welche Anhaltspunkte habe ich und wer könnte darin verwickelt sein, wer könnte ein möglicher Ansprechpartner sein. Ich muss gucken, gibt es in meiner Organisation bereits instrumentalisierte Ansprechpartner, also gibt es einen Ombudsmann, gibt es ein Hinweisgebersystem, hat mein Chef eine offene Tür oder gibt es jemanden, der unabhängig ist, der da mit der Sache garantiert nichts zu tun hat, der vielleicht auch einen guten Ruf hat? Sich zu überlegen, gab es ähnliche Vorkommnisse, wo jemand auf Missstände im Betrieb hingewiesen hat vorher schon und wie ist es denjenigen ergangen? Zu gucken, was macht die Gewerkschaft? Versteht die sich eher als Arbeitsplatzsicherung als Instrument oder es geht nur um Gehalt? Und versucht sich mit dem Unternehmen zu arrangieren. Schlimmstes Beispiel halt was bei VW gelaufen ist. Oder sind es aktive Gewerkschaftler, die sich auch wirklich als Interessenvertreter der Belegschaft verstehen und auch der Einzelnen in der Belegschaft, weil das ist ja unter Umständen auch nochmal ein Konflikt, dass der Whistleblower sich ja irgendwo auch isoliert, indem er das Schweigen der anderen bricht und sich dann auch gegen die stellt. Und irgendwo jedes Whistleblowing beinhaltet auch den Vorwurf, ja, ihr habt's doch auch gesehen, ihr habt nichts gemacht. Und damit ist die Gefahr der Isolation natürlich immer groß. Und dann halt sich auch Hilfe holen. Bei uns vielleicht mal nachzufragen. Wir haben ja auch die Telefonnummern im Internet stehen unter whistleblower-netzwerk.de. Oder halt, was auch wichtig ist, sich professionelle Hilfe zu holen. Mit einem Anwalt Sachen durchzusprechen, wenn es einen psychisch mitnimmt, und das ist halt auch oft der Fall, sich auch da nicht scheuen, sich Hilfe zu holen, ein Coaching und einen Psychologen oder vielleicht auch den Arzt mal, den Hausarzt mal zu fragen, hier, wie kann ich damit umgehen und notfalls auch mal ein paar Tage zu Hause zu bleiben, um einfach Abstand zu gewinnen und die Dinge wieder auf die Reihe zu kriegen und sich nicht mitnehmen zu lassen. Was natürlich auch passiert, wenn Whistleblowing schiefläuft, und das ist ja immer ein Einschätzungsrisiko, wie wird die andere Seite reagieren? Wird sie das so reagieren, wie sie es eigentlich sollte und alles ist gut und ich werde vielleicht sogar noch belohnt? Belobe ich dafür, dass ich es gemacht habe, oder kommt es auf einen Konflikt hinaus? Und wenn es auf den Konflikt hinausgeht, geht es halt darum, Gegenmacht zu organisieren, sich Bündnispartner zu holen, auf die man sich auch verlassen kann und mit denen man das gemeinsam durchsteht. Und in vielen Fällen, wo es dann zum Konflikt kommt, ist das dann auch, die Engländer sagen, life-changing event. Also etwas, was das Leben von Grund auf verändert. Nichts ist mehr, wie es vorher war. Und das sieht man ja auch daran, wie der Herr Borscherding das eben noch erzählt hat, mit welcher Betroffenheit er auch heute noch da ist, dass er jetzt auch nochmal versucht, um seine Rehabilitation zu kämpfen und die Sache eigentlich nicht vergessen ist.
Obwohl viele, viele Jahre dazwischen liegen schon, ne?
So ist es.
Domradio, Gruppen zu Gast, geht langsam zu Ende. Wir haben vorgestellt das Netzwerk Whistleblowers, haben gehört, es wird jetzt eine Selbsthilfegruppe hier in Köln geben, auch wenn das Netzwerk selbst bundesweit arbeitet, hier in Köln auf jeden Fall gibt es eine Selbsthilfegruppe. Man kann auch anrufen, auch die Möglichkeit gibt es, wenn man vor der Frage steht, habe ich den Mut, soll ich wirklich Missstände veröffentlichen, in welcher Form auch immer. Es braucht mehr Gesetze, haben wir erfahren, die Whistleblowers auch schützt, also den Menschen mit Zivilcourage und Mut gesetzlich also nicht in den Rücken fällt, wie es zum Teil jetzt ist, sondern ihnen ja eine gute Plattform gibt. Aber es fehlt einmal auch die kulturelle Akzeptanz, etwas zu sagen. gegen das System, gegen das Unternehmen, etwas aufzurufen. Hier läuft was schief. Und da, Herr Strack, wollen Sie auch ein bisschen arbeiten, nämlich vielleicht diese Zivilcourage stärken, auch unter Schülern.
Ja, das fängt ja schon in der Schule an, dass halt Petzen als etwas gilt, was man nicht macht. Und das ist ja auch durchaus wichtig, dass Gruppensolidarität und Gruppenloyalität auch den Schülern beigebracht oder vermittelt wird. Aber andererseits ist es genauso wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger, zu vermitteln, dass Loyalität halt auch immer einen Bezugspunkt haben muss und dass das nicht nur Personen oder Organisation als abstrakte Idee sein kann, sondern dass es auch stets mit sowas wie Ethik reflektiert werden muss und dass es halt auch Punkte gibt, wo Petzen eben angezeigt ist, wenn man auf dem Schulhof erpresst wird, bestimmte Markenklamotten dann abzugeben oder Geld abgeben zu müssen. Oder wenn man merkt, dass jemand kurz davor steht, Amok zu laufen, dann ist Petzen angezeigt. Und ich würde mir wünschen, dass die Schulen sich dieser Aufgabe auch mal stellen und das vermitteln, dass es halt Situationen gibt, in denen Denunziantentum gefragt ist, wenn man es mal so ganz provokativ sagen will. Denn das Denunziantentum ist ja das, was uns oft auch entgegengehalten wird. Aber wir plädieren ja nicht dafür, dass jeder direkt an die Öffentlichkeit geht und die Menschen machen das ja ohnehin nicht. Wie das im Fall von dem Herrn Boschetting war, versuchen sie ja zunächst intern in ihrer Organisation auf Missstände hinzuweisen. Aber leider Gottes nehmen die Organisationen es oft nicht ernst und dann sind sie gezwungen, sich an den Staat zu wenden. Und der Staat lässt sich von der Wirtschaft einkaufen oder er ist nicht bereit, den Konflikt mit der Wirtschaft zu riskieren und hält sich dann auch raus und dann bleibt eigentlich gar kein anderer Weg mehr an die Öffentlichkeit. Und leider Gottes ist es auch so, dass heutzutage mit Ausdünnung von investigativen Journalismus, von Redaktionen, auch da kaum noch fruchtbarer Boden ist, wo der Whistleblower dann wirklich eine Chance hat. Und was wir uns wünschen, ist neben anderen Gesetzen, die es dann auch möglich machen, die Interessen der Öffentlichkeit als Einzelner zu vertreten. Denn im Moment kann ich ja nur Dinge einklagen, nur mein eigenes Recht und das Recht der Gesamtheit, der Gesellschaft, da kümmert sich eigentlich niemand drum. Da wird dann gesagt, es besteht keine Klagebefugnis, Pech gehabt.
Also wie beim Gammelfleisch könnte man sagen, das ist doch eigentlich für die gesamte Gesellschaft wichtig, so einen Missstand aufzuklären.
Genau, das ist es. Und es ist genauso wichtig, dass nicht nur Leute die CDs klauen und die dann dem Staat verhökern, Geld kriegen, sondern dass vor allen Dingen die Leute, die auf Missstände hinweisen, wie zum Beispiel Altenpflegerinnen, nicht mehr gekündigt werden können mit der Begründung, ja, sie wären ja an die Staatsanwaltschaft oder an die Öffentlichkeit herangetreten, sondern dass nachgegangen wird, warum sind sie denn da hingegangen? Und wenn sich herausstellt, dass sie Grund hatten zu der Annahme, dass da wirkliche Missstände da sind, dann müssen sie auch geschützt werden. Und was das Kulturelle angeht, würde ich mir halt auch wünschen, dass sich vielleicht mal Künstler mit uns in Verbindung setzen, die ja eine ganz andere Methode haben, nochmal auf gesellschaftliche Prozesse einzuwirken und auch dafür ein Umdenken zu sorgen. Wir werden Ende März mit Künstlern eine Veranstaltung machen, vor allen Dingen mit Musikern, und suchen da auch noch Sponsoren, um das Thema da auch nochmal gerade an junge Leute auch ranzutragen.
Viele Ideen warten auf Ihre Verwirklichung. Ich wollte Sie noch fragen, Herr Borcherding, Rehabilitation ist Ihnen sehr, sehr wichtig. Also eigentlich, ne, Sie sind aus dem Dienst geschieden, nicht als derjenige, der auf Missstände hingewiesen hat, sondern als jemand, den man ja noch gelassen hat. Was würde für Sie es bedeuten, wenn Sie eine Rehabilitierung bekommen, sprich, dass man Ihnen sagt, ja, Sie haben recht gehandelt und es war gut so?
Ja, das würde grundsätzlich schon mal sehr viel bedeuten. Das könnte man erstmal veröffentlichen und dann könnte man auch durchaus sagen, man hat es jetzt inzwischen erkannt. Und die Politik, die das offensichtlich seinerzeit mitgetragen hat, ist jetzt auf einem anderen, auf einem besseren Weg. Das würde schon sicherlich erheblich helfen, ne?
Aber
momentan stößt man offensichtlich immer noch auf Widerstände. Zum Teil ist der Begriff auch des Whistleblowers noch gar nicht so bekannt.
Es gab ja 2008 auch einen Gesetzesentwurf, der abgelehnt wurde.
Ja.
Sie kämpfen aber weiter. Sie, Herr Borcherding, hatten ja auch die Unterstützung Ihrer Familie, was ganz wichtig ist, also Freunde und Familie, die einfach hinter einem stehen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind.
Wir danken auch.
Ich danke allen Domradio-Hörerinnen und Hörern, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben auch einige ganz interessante Anregungen bekommen. Gerne weitererzählen. Am Mikrofon verabschiedet sich ganz herzlich Birgit Schippers.